Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde auf Kante genäht, hier auf Radio Lora München. Sie hören einen Mitschnitt, einen leicht überarbeiteten Mitschnitt unserer Sendung vom 29. Juni. Unter anderem störte ein zu spät geschlossenes Fenster. Das heutige Thema ist der Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Ein Hashtag, der vor circa 6 Wochen auf Twitter aufgetaucht ist und seitdem für Aufmerksamkeit sorgt. Gäste in der Sendung sind Beatrice, Arnold und Peter. Mein Name ist Mike Große-Hering und ich freue mich, dass Sie hier zuhören. Als ich mich über den Hashtag informieren wollte, habe ich natürlich mit einer Suchmaschine meines Vertrauens geschaut und bin dann zu meinem Erstaunen schon über einen Wikipedia-Artikel gestolpert. Zitat: Der erste Tweet unter dem Hashtag wurde von einer alleinerziehenden Mutter mit Pseudonym Finkulasa am 12. Mai 2022 verbreitet. Ihr Aufruf lautete: Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Nur ein kleiner Tweet zu euch. Lasst uns zeigen, wer wir sind, dass wir keine Zahlen sind. Ob Hartz IV, Rente, Aufstocker oder. Viele weitere machten es ihr nach und folgten. Bis Juni 2022 sammelten sich mehr als 100.000 Tweets unter dem Hashtag. Im Gegensatz zu vielen anderen Aktionen auf Twitter schaffte es dieses Thema in die reale Welt. Ende Mai 2022 versammelten sich in Bochum, Berlin, Düsseldorf, Köln und Hamburg Aktivisten. Das Ziel der Protestierenden war es, Stigmatisierung zu überwinden und für Sichtbarkeit zu sorgen. Am 11. und 12. Juni weitere Teilnehmer in Bochum, Berlin und Emden, Köln und Hamburg. Und am 25. Juni fanden erneut Kundgebungen in Emden, Bochum, Hannover, Hamburg, Darmstadt, Berlin, Köln und München statt. Dort habe ich Beatrice und Arnold, aber auch den Peter getroffen, von dem später noch die Rede sein wird. Und gleich zu Anfang bitte ich meine Gäste, Beatrice und Arnold, sich vorzustellen.
Hallo Mike, danke für die Einladung, finde ich gut. Ich heiße Beatrice Daum, ich bin 59 Jahre alt. Und ich arbeite selbstständig, seit ich vor ein paar Jahren meine Arbeit verloren habe. Habe ich eine eigene Firma gegründet, mache das seitdem und ich hoffe, das auch noch weitermachen zu können, bis ich denn dann mal in Rente gehe irgendwann. Ich sag gleich, ich bin jetzt kein Experte, kein studierter Armutsmensch. Ich habe ein paar Daten und Fakten dabei und falls irgendwas falsch wiedergegeben wird, dann bitte ich von vornherein um Entschuldigung.
Danke, Mike, für die Einladung. Mein Name ist Arnold Schiller. Ich war in Hartz IV, dann war ich wieder draußen aus Hartz IV, dann war ich wieder drinnen in den Hartz IV oder sonst irgendwas. Das System kenne ich von innen und außen. Derzeit verdiene ich 0 Euro, aber die Bedarfsgemeinschaft als solches, da meine Frau verdient, bezieht derzeit kein Hartz IV. Und da bin ich auch damit zum Ich bin armutsbetroffen gekommen durch eine Freundin, die in Stuttgart tatsächlich armutsbetroffen und zwar ziemlich radikal ist. Und deswegen, ja, danke für die Einladung und deswegen bin ich heute hier.
Ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Ich habe mir so die Sendung so vorgestellt. Zu Anfang sprechen wir über das Thema. Worum geht es überhaupt? Da sind wir gerade dabei. Und dann wichtig sind für mich, ein paar Fakten zu bringen. Was heißt Armut in Deutschland? Wer ist da betroffen? Wann spricht man von Armut? Dann möchte ich kurz mit euch über das Thema Vermögen in Deutschland sprechen. Wie ist das Vermögen in Deutschland verteilt? Das ist nämlich sehr ungleich verteilt. Wenn jemand in Not gerät, was macht dann der Staat? Das ist das nächste Thema. Ja, wie hilft der Staat? Welche Fakten gibt es denn da? Welche Hilfsmöglichkeiten? Aber inzwischen hat sich in Deutschland herausgestellt, dass der Staat zu wenig hilft. Und darum gibt es eben diese, ich nenne es mal, nicht staatlichen Hilfen, über die wir reden, die halt gut sind für die Betroffenen, aber auch Nachteile haben, über die wir reden werden. Dann werde ich euch nochmal befragen dazu, euch bitten zu erklären, warum ihr denn persönlich an dem Thema seid, warum ihr euch dafür einsetzt, warum ich euch auf Twitter getroffen habe. Dich, Arnold, kannte ich schon früher, aber dich, Beatrice, habe ich via Twitter kennengelernt. Ja, und zum Schluss noch ein wichtiges Thema. Ich habe den Peter kennengelernt bei einem der letzten Aktionen, habe ein Interview mit ihm gemacht, was wir einspielen. Und der erzählt mal als wirklich krass Betroffener, wie man unverhofft und unvermeidbar tragisch in Armut rutscht und was das mit ihm und seinem Leben gemacht hat, was es mit seiner Gesundheit zu tun hat. Ganz, ganz erstaunlich. Kommen wir zum ersten Thema. Und das erste Thema ist für mich nämlich das Thema Armut. Und wie es der Zufall so will, hat die Beatrice mir netterweise den heute in den Medien auch verkündeten paritätischen, den Bericht, Paritätischer Armutsbericht 2022 gegeben oder zugeschickt. Da habe ich mich eingelesen und gedacht, Donnerwetter, da spare ich mir ja einiges an Recherche. Kann ich ja direkt draus berichten, weil die das nämlich sehr schön beschreiben und auch aktuelle Zahlen haben. Das ist das Besondere daran. Und wenn man von Armut spricht, ist ja die Frage, wo beginnt denn Armut? Und die Armutsschwelle ist in Deutschland bei 60% des Netto, des durchschnittlichen Nettoeinkommens, liegt also bei 1.148 Euro. Das heißt, wer weniger als 1.148 Euro zur Verfügung hat, gilt als relativ arm. Es gibt auch den Begriff absolute Armut. Absolute Armut heißt dann, man hungert, man hat kein Obdach, man ist physisch bedroht, es geht einem richtig schlecht. Das ist im Übrigen bei den relativ Armen auch der Fall, das werden wir noch hören. Aber da kann man eine Grenze ansetzen. Und das halten einem ja immer Menschen entgegen, die sagen, ja, klag dir da mal alle auf hohem Niveau, geh mal nach Bangladesch oder geh mal nach Indien und guck da mal, weil da auf der Straße liegt. Das ist für mich arm.
Darf ich noch kurz was einwerten? Was der Paritätische für meine Begriffe nicht berücksichtigt, ist die Vermögensarmut, die wir auch noch haben. Und dann sind wir nämlich bei 50%, die vermögensarm sind.
Ja, das ist ja richtig. Und wenn ihr was einbringt, macht's. Also dafür reden wir hier miteinander. Wie viel sind denn betroffen? Also sind in Deutschland jetzt nach der Definition des Paritätischen Gesamtverbandes hier 13,8 Millionen Menschen betroffen. Das sind 16,6% der Bevölkerung und das heißt, es ist jeder Sechste betroffen. Das muss man sich mal vorstellen, das war mir nicht klar. Jeder Sechste betroffen, das ist also für mich fast unvorstellbar. Wo kommt das her? Die Pandemie hat das Ganze nochmal deutlich beschleunigt. Erst in den letzten 2 Jahren sind die Werte so drastisch gestiegen, nochmal um 2%, sodass wir eben bei 13,8 Millionen Menschen liegen. Und jetzt ist es aber auch wiederum nicht gleichmäßig verteilt. Da ist nicht jeder davon irgendwie betroffen, sondern es zeigt sich, dass Haushalte mit 3 oder mehr Kindern mit 30% betroffen sind. Alleinerziehende 41% sind die betroffen. Und die Armut unter Kinder und Jugendlichen hat den traurigen Rekord von 20,8%. Also das heißt, Menschen wachsen mit der Erfahrung auf, wir sind arm und so beginnt mein Leben. Und das macht natürlich mit Menschen eine ganze Menge.
Jedes fünfte Kind.
Jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Also es ist irgendwie, sind wirklich schlimme Sachen. Was schreiben die noch? Also ganz kurz nur. Das Hilfspaket der Bundesregierung, Pandemiegeld, das hat viel für Solo-Selbstständige getan. Und das hat alles für die getan, die in Beschäftigung bleiben konnten. Da ist ein großer Schwerpunkt drauf geblieben. Bei denen, die bereits in Armut sind, und insbesondere Hartz IV beziehen oder Altersgrundsicherung, da hat sich deutlich verschlechtert. Für die wurde kaum was getan. Da gab es eine Einmalzahlung von 150 Euro. Und das war es auch, was für zum Beispiel für Menschen mit Grundsicherung überhaupt getan wurde. Ein paar kleine Fakten nehmen wir da noch raus. Zum Beispiel Soziodemografie. Ganz interessant. Wenn man das jetzt nach Geschlechtern betrachtet, dann weisen Frauen eine deutlich höhere Quote, nämlich 17,5%, als Männer mit 15,7% auf. Wenn Frauen älter werden, na wen wundert's, dann steigt das natürlich nochmal erheblich. Genau. Warum ist das für dich klar?
Weil Frauen den Großteil der Care-Arbeit erbringen. Ich war selber in der Situation als Alleinerzieher. Du arbeitest zwangsweise Teilzeit, zahlst nicht so viel in die Rente ein und kriegst entsprechend hinterher weniger raus. Viele Frauen sind tatsächlich altersarm.
Ist genau der Punkt. Es ist sehr auffallend, dass Frauen sehr erhöht betroffen sind. Und wenn man bei den Rentnern dann guckt, da sieht man das dann nämlich ganz schön, dann gibt es tatsächlich dort diese Ausschläge. Und wenn man jetzt bei Erwerbslosen schaut, dann haben die eine Armutsquote von 48,8%. Also die Hälfte der Erwerbslosen ist tatsächlich arm, und zwar arm in diesem Sinne, den wir hier haben. Wir machen an der Stelle mal einen Schnitt und bitten den Felix, unseren Sendetechniker, Musik einzuspielen. I wish Mr. Williams would come remix a song. It's a rainy day, Monday, and we've only just add an old-fashioned love song to these blues we're putting down. You've already got permission, so why don't you come play along? Come on down, Mr. Williams, won't you please calm down? Sie hören Radio Lora auf der 92.4. Herzlich willkommen. Unser Thema ist heute der Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Glücklicherweise habe ich den Arnold und die Beatrice hier, die mich unterstützen. Bisher haben wir darüber gesprochen, was bedeutet Armut in Deutschland. Jetzt möchte ich dazu übergehen, was bedeutet denn Vermögen in Deutschland? Wie ist denn das Vermögen in Deutschland verteilt? Und man könnte meinen, wir leben doch in einem reichen Land, das schaut doch gar nicht schlecht aus. Und tatsächlich, da, wenn man das einfach durchschnittlich nimmt, ein arithmetisches Mittel, dann hat jeder Deutsche irgendwie so 100.000 Euro. Aber so ist das ja gar nicht. Das Geld ist ja ganz anders verteilt. Wenn man sich das anschaut, ist es nicht leicht verständlich zu machen. Also zum einen, wie kommt es dahin? Aber darüber werden wir heute leider nicht reden können, sondern wie ist es nun mal? Und zwar ist es so, dass 1% der Bevölkerung, die reichsten 1%, die besitzen 16%, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr inzwischen. Die Zahlen sind nicht mehr so ganz neu, aber ich sag mal 16-18% des Vermögens, des Nettovermögens. 1% besitzen 16%. Dann kommen die 75%, die wir als wenig vermögend bezeichnen. Die haben auch 16%. Und dann gibt es 24%. Das ist so die Mittelschicht, die haben 68%. So, jetzt sind das viele Prozentsätze, das kann man sich nicht vorstellen. Ich versuche es mal anders zu erklären. Stellen wir uns mal vor, das ganze Geld wären 100 Euro. Das sind Billiarden, aber es wären 100 Euro. Dann hätten die reichsten 1%, hätten von diesen 100 Euro, die überhaupt zur Verfügung stehen, hätten sofort 16 Euro. 16 Euro hätten gleich die reichsten 1%, ganz wenige. Dann gibt es die Mittelschicht. Das sind ungefähr 24%, die schnappen sich 68 Euro. Also 24 mal mehr Menschen haben dann ungefähr fünfmal mehr Geld, alle miteinander. Und die 75%, die teilen sich den Rest. Das sind nämlich nochmal 16 Euro.
Ja, bitte, Arnold. Ich habe eine andere Zahl im Kopf. Also 1,4% besitzt nur 1,4% des Vermögens verfallen auf die 51% und die anderen 50% teilen sich den Rest. Das heißt, wenn wir die Spaltung der Gesellschaft haben, dann haben wir 1,4% des Vermögens in der unteren Hälfte und der Rest gehört der oberen Hälfte.
Ja, also es gibt ja sicherlich verschiedene Möglichkeiten, wie man das darstellen kann. Was halt auffällt ist und was sich auch besonders verstärkt hat durch die Pandemie ist, dass ein ganz kleiner Teil ganz viel hat. Und dass es eine ganz große Gruppe gibt, die teilen sich ganz wenig. Und dazwischen gibt es auch noch ein paar. Und diese 1%, denen ist es gelungen, mehrere 100 Millionen in den letzten 2 Jahren sich dazu zu erwerben, einfach durch das Verhalten der Märkte, was dort passiert ist. Nicht durch eigene Arbeit, sondern durch die Märkte. Und dieses krasse Missverhältnis, diese Schere geht immer weiter auseinander. Das heißt, Deutschland gehört da auch zu den schlechten Beispielen. Und wir sind an der Spitze dieser Bewegung, dass diese Schere weiter auseinanderklafft. Das heißt, ganz wenige haben ganz viel, ganz viele haben ganz wenig. Wenn man jetzt zu denen gehört, die ganz wenig haben, wenn irgendetwas im Leben passiert, man zum Beispiel seine Arbeit verliert, welche staatlichen Hilfen gibt es dann? Das ist der nächste Punkt, den wir uns beschauen. Es gibt da im Überblick jetzt 3 Systeme, die man nutzen kann oder nutzen muss. Das erste ist das Arbeitslosengeld 1. Jetzt gehe ich immer davon aus, jemand arbeitet und jetzt verliert er die Arbeit. Wenn er Anspruch hat auf Arbeitslosengeld 1, wenn er nicht 58 Jahre und älter ist, dann wird er das, und er hat lang genug gearbeitet, lang genug eingezahlt, jetzt die günstigen Faktoren, also Bestprinzip, dann bekommt er die nächsten 12 Monate 60% des Nettoentgelts und 67%, helfen wir mal.
68%.
68%, genau. So, also ein Jahr lang ist das noch so, sag ich mal, beherrschbar. Nicht gut, aber beherrschbar.
Also maximal ist es länger, je nach Altersstaffel, zu 24 Monate.
Das staffelt sich dann, das ist richtig. Deswegen habe ich die äußere Grenze genannt, ja, das ist 58
Jahre. Ja, wobei sich das auch geändert hat. Ich habe in den 80er Jahren auf einen Arbeitslosenantrag zurückgezogen, weil es damals hieß, dass ich ja dann später 36 Monate Arbeitslosengeld bekäme. Nur haben die das, als ich dann tatsächlich arbeitslos wurde, das Gesetz geändert und das war passé.
Ja, so geht das, genau. Also das ist mal diese ALG-1-Geschichte für 12 Monate, gestaffelt bis 24 Monate, wie die Beatrice richtig sagt. 24 ist aber maximal ab 58 Jahre. Ist es mal noch gar nicht so schlecht. Aber dann fällt man in ALG-2 rein. Und dann wird's wirklich spannend. Und so für eine Person, eine Einzelperson, sind es dann im Monat 449 Euro. Wären es zwei Personen, dann würde jede Person 404 Euro bekommen. Und dann könnte man auch Kinder haben, da weißt du es.
Also 285 Euro sind es für 0 bis 6 Jahre. Und jetzt 376, weiß ich noch, für 14 bis 18 und dazwischen, jetzt bin ich gerade...
311.
Ah, das war mir entfallen, genau.
Ja, genau, das ist ja wunderbar.
Beatrice ist bewaffnet.
Genau. So, und wenn wir das jetzt betrachten, dann ist das der sogenannte Regelbedarf. Damit sind die Kosten gemeint, die den Lebensunterhalt sichern sollen. Was gehört denn da dazu? Das ist Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie und persönliche Bedürfnisse. So, damit ist es ja nicht getan, man lebt ja nicht auf der Straße, also gibt es noch einen Bedarf für Unterkunft und Heizung. Angemessene Kosten für Miete, Heizung, Betriebskosten werden vom Jobcenter übernommen, schreiben sie ganz brav. Aber was heißt angemessen? Und da gibt es klare Zahlen.
35 Quadratmeter pro Person.
Richtig. Und jetzt gibt es natürlich auch die zulässige Brutto-Kaltmiete. Die habe ich mal nachgeschaut und sieh mal eine an. Wenn man so schaut, 50, 65, 75 Quadratmeter, bewegt sich das immer um die 13 Euro. So von 13,20 Euro bis 13,86 Euro. Dann habe ich mir den Mietpreisspiegel mal angeschaut. Mietwohnung 2022 in München. Dann sind das aber 20 Euro. Also entsteht da eine Diskrepanz. Ne? Das ist sicherlich, sag ich mal, das obere Ende, aber das untere Ende ist kaum zu erreichen.
Es sei denn, man hat eine langjährige Miete oder sowas.
Es sei denn, man hat das und kann dort auch bleiben und muss nicht umziehen. Ansonsten hat man nämlich ein Problem, da muss man nämlich umziehen und muss sich was Günstigeres suchen und muss unter Umständen den Großraum München verlassen.
Oder noch schlimmer, wie zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat, bei dem Ehepaar mit den 6 Kindern, wo die 6 Kinder ausgezogen sind, dass die ihr Haus verkaufen mussten, weil sie in 120 Quadratmeter plötzlich leben und sozusagen die 120 Quadratmeter nicht mehr angemessen war für 2 Personen.
Richtig. Das ist das, was du schon gesagt hast. 35 Quadratmeter pro Person, dann sind das mal 70 und 70 bis 120. Ist es egal, ob das wirtschaftlich ist oder nicht, da wird es halt so gemacht. Ich kann mich noch genauer erinnern, als das eingeführt wurde, dass es da hieß, ne, das wird alles mit Augenmaß passieren und das wird nicht so haarscharf gemacht. Leider ist es so nicht gekommen.
Es ist ja jetzt nicht so, als wäre der Mietmarkt speziell auch hier im Münchner Raum ein Paradies für Wohnungssuchende. Wenn du das Problem hast, du lebst in einer Drei-Zimmer-Wohnung, stehst plötzlich allein, bist auf staatliche Unterstützung angewiesen, nur mal, um sich das vorstellen zu können, das ist dann nicht mehr angemessen. Dann heißt es, du bekommst eben nur den angemessenen Satz und musst die Differenz irgendwie selber finanzieren. Hast du kein Vermögen, hast du Pech gehabt. Aber find mal so schnell eine neue Wohnung. Das ist ja fast nicht möglich.
In München sowieso nicht.
In München sowieso nicht. Und mit dem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Makel des ALG-2-Beziehers schon fast gar nicht.
Ja, dann gibt es noch ein paar Kategorien, die ich ganz spannend finde. Vielleicht kannst du mir da ein bisschen aushelfen, dass du das aus der Praxis kennst. Da gibt es das Thema Mehrbedarf, also alleinerziehend oder schwanger oder aus medizinischen Gründen kostenaufwendig ernähren, das versteht man noch. Dann gibt es das Thema Einmalbedarfe.
Die auf Antrag gibt es nach der von der Leyen Einmalbedarfe für Schule und so weiter, aber das wird immer nur im Nachhinein mit Kostenrechnung und allem drum und dran bezahlt. Ich kenne das, als wegen Corona dringend ein Computer besorgt werden musste oder sonst irgendwas. Die wurden zwar theoretisch erstattet, aber man hat für das Geld A, keinen gekriegt, B, nur gegen Kostenrechnung. Und es war antragstechnisch so schwierig. Gut, ich habe Rücklagen und habe es dann halt selber bezahlt. Aber wer keine Rücklagen hat, der ist in dem Moment aufgeschmissen. Bis da das kommt, hat das Kind keinen Rechner.
Das, darunter fällt eben diese ganze Erstausstattung. Die bekommst du als zusätzliche Leistung. Aber da sind festgelegt die Werte, was zum Beispiel ein Schrank oder ein Sofa kosten darf. Und für das Geld bekommst du nicht mal im Sozialkaufhaus gescheite Sachen.
Das so kommt noch hinzu.
So ist das. Ich bringe noch ein Beispiel. Wir wollen ja ein bisschen unseren Zeitplan hier einhalten. Ich bringe aber noch ein Beispiel, weil ich es so verblüffend finde. Und zwar geht es darum, was ist denn da in diesem sogenannten Warenkorb, wird das auch genannt, was ist denn da enthalten? Wie kommt man denn auf diese 450 Euro. Und was denken der Menschen, was man da so braucht? Ich nehme mal zwei Beispiele raus. Also Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren, da gibt es 154 Euro im Monat. Wenn man das durch 30 dividiert, dann kommt man irgendwie auf 5 Euro irgendwas pro Tag.
3,77, aber dann für ein Kind. Also das ist ja wieder diese Singlesätze. Das ist immer der Gag an der Geschichte. Es werden immer die Singlesätze. Aber wir sind ja bei 3 Euro oder sowas. Und ein Windelträger, du darfst dann von der Gesundheits- und Pflege die Windeln davon zahlen. Das ist ja, das funktioniert für meine Begriffe nur aufgrund von Quersubventionen, dass die Erwachsenen ihre Kinder sozusagen quersubventionieren. Von 285 Euro kannst du die Windeln eigentlich von Gesundheitspflege. Hast du die Zahl von Gesundheitspflege für einen Single da?
Ja, habe ich alles da. Klar, Moment, das ist 17,02 Euro.
So, und davon darfst du dann die Windeln zahlen bei einem Single im Monat. Mhm. Und jetzt rechne das mal runter. Das sind 13 Euro bei 285 oder sowas, wenn ich das auswendig.
Ja, genau. Also die Beispiele, aber es ist gut, dass du darauf hinweist, das sind immer noch die Best Praxis hier. Sprich, das ist die einzelne Frau oder der einzelne Mann, der muss schon mit 5 Euro auskommen. Und als letztes Beispiel, Bildung wird, für die Bildung wird natürlich auch Geld gegeben. Und zwar hat man da pro Monat 1,61 Euro zur Verfügung.
So, und davon kauf mal ein Kinderbuch und jetzt rechnet das aber runter. Für ein Kind ist es ja weniger.
So das, ist das. Die ganzen Kosten, die durch die Schule entstehen, klar, kann man alles immer wieder beantragen, aber
ja. Durchschnittlich kostet ein Kind 132 Euro im Monat und der Kindessatz dafür ist 31 Euro. Das ist das nämlich. Es wird zwar der Gesamtbedarf, der durchschnittliche Gesamtbedarf der Einkommensverbrauch spricht davon, aber nur das untere Dezil war es, glaube ich, berücksichtigt. Das heißt, es wird dann reduziert. Es wird also nicht der durchschnittliche Bedarf genommen, sondern es wird ein reduzierter Bedarf genommen. Und davon werden dann noch gewisse Produkte ausgenommen. Und so kommt dieser Satz zustande.
Ja, das ist schlimm genug. Und weil das schlimm ist und weil das natürlich für Menschen nicht passt und Menschen so nicht leben können in diesem Land, gibt es ja auch, ich nenne es mal, nicht staatliche Hilfen. Also da, wo der Staat einfach patzt, wo er sich daraus schleicht. Ich habe mal das Beispiel Tafeln herausgenommen, weil ich mich da ganz gut auskenne. Es ist halt so, dass es Tafeln gibt in München verschiedene. Der Name ist geschützt, deswegen gibt es zum Beispiel auch im Osten einen Tisch. Tisch Messestadt heißt der. Und da haben Menschen die Möglichkeit, sich Essen abzuholen. Das heißt, am Tag vorher holt man beim Bäcker das, was der spendet, was übrig geblieben ist. Man fährt die Supermärkte ab und sammelt dort ein, was die hergeben. Manche machen es, manche machen es nicht. Und dann bekommt man einen Bezugsschein, weist nach, dass man bedürftig ist, bekommt so ein Bezugszettelchen und stellt sich dann an einem Tag da halt an. Und dann sind da die Tische und dann werden die Sachen ausgegeben. Die Menschen dort sind sehr dankbar und irgendwie geht's auch ohne gar nicht. Linke Seite, rechte Seite ist, dass der Staat sich auch noch zurücklehnt und sagt, du geh halt dahin, wenn du mit dem Geld nicht auskommst und es noch einkalkuliert und irgendwie traurigerweise diese Tafel dann dadurch diese schlimme Situation auch noch verfestigt.
Dann gibt's noch sowas wie die Arche zum Beispiel, die für Schulkinder und so weiter unterstützend tätig ist und Arme unterstützt.
Richtig. Und unbedingt möchte ich erwähnen hier für München den Heimatstern e.V. Ganz, ganz wichtig. Also die sammeln eben nicht nur und schicken palettenweise Sachen zum Beispiel aktuell in die Ukraine, sondern haben auch regelmäßig offen Termine, wo Leute anstehen und sich eben Lebensmittel holen oder auch Kleidung. Und die brauchen ganz dringend Unterstützung, weil es einfach immer mehr werden, die darauf angewiesen sind.
Ja, und dann hattest du mir erzählt, dass es so ein Patensystem gibt.
Kommt gleich auch nochmal in Zusammenhang mit dem Hashtag. Aber klar, es gibt Stiftungen, die unterstützen und speziell im Zusammenhang mit dem Hashtag Ich bin armutsbetroffen gibt es da diese One Worry Less Foundation. Die machen das schon sehr lange, eben auch aus dem Antrieb, Menschen zu helfen, die in der Situation sind, und die haben ein Patensystem sich ausgedacht, wer übernimmt, kann zum Beispiel als Bratenpate fungieren oder als Technikpate oder jetzt ganz aktuell Ticketpaten werden immer gesucht, suchen und anbieten, findet sich auf Twitter zusammen. Oder aber auch Schulpaten jetzt bei Kindern, die durch die pandemiebedingten Unregelmäßigkeiten in der Schule Unterstützung brauchen. Ja, das sind Möglichkeiten für nichtstaatliche Hilfe. Finanzhilfen ist schlecht, weil alles, was du jemanden in die Tasche stecken möchtest als Unterstützung, weil du sagst, du geh halt mal davon einkaufen, muss er wieder angeben und das wird ihn von seiner staatlichen Unterstützung gleich wieder abgezogen.
Dann sanktionsfrei fällt mir noch ein, auch eine Berliner Organisation, die sich deutschlandweit um die Fälle kümmert, wo Leute von Sanktionen bedroht sind und da auch unterstützend tätig werden und aus den Spenden, die sie kriegen, das quasi ausgleichen, dass eben die Sanktionen nicht greifen.
Was mir bei all diesen Aktionen auffällt und was ich so bitter dabei finde, ist, dass wir in einem Staat leben, in dem die Menschenrechte hochgehalten werden. Das heißt, jeder Mensch hat das Anrecht, menschenwürdig zu leben, ernährt zu sein, Wohnung zu haben und hat diesen Anspruch und muss dafür nichts leisten oder irgendwas Tolles können. Der Staat tut es aber nicht vollständig und darum muss es solche Organisationen geben. Das finde ich ziemlich tragisch.
München, das freie Radio auf der 92.4. Wir senden gegen den herrschenden neoliberalen Mainstream. Wir wollen uns auch nicht an den Krieg gewöhnen und das Recht des Stärkeren lehnen wir ebenso ab. Damit diese Stimme für die Stadt erhalten bleibt, brauchen wir Ihre finanzielle Unterstützung. Wir brauchen Ihre Spende oder Ihre Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein. Natürlich sind Spende oder Mitgliedschaft steuerabzugsfähig. Wenn Sie mehr wissen wollen, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de. Noch einmal, Telefon unter 480-2851 oder www.lora924.de.
Sie hören hier auf lora924.de das Thema Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Armutsbetroffen? Damit sind die Menschen gemeint, die jetzt nach und nach, so seit circa 6 Wochen auf Twitter, den Mut finden, sich zu bekennen, herauszutreten aus dem Schatten. Aus diesem Thema, wer in Deutschland arm ist, der ist ja eigentlich selber schuld, der hat irgendwas nicht gemacht, nicht geleistet, kann und oder will nichts tun und soll mal lieber still sein und sich verstecken und sich schämen und das ist seine Rolle, die ihm zusteht. Und Twitter bietet eine Möglichkeit zu erkennen, das stimmt gar nicht. Menschen sind nicht immer durch eigenes Verschulden, durch Faulheit oder sowas in die Situation geraten. Ganz im Gegenteil, sie sind oft Opfer unseres Systems, unseres Sozialsystems. Und es ist recht tragisch, dass die staatlichen Hilfen, wenn man sie genauer betrachtet, äußerst erbärmlich sind und sehr wenig Möglichkeiten den Menschen geben. Also Würde ist, kann man dann gleich zu Hause lassen. Zu Hause hat man die dann auch nicht mehr. Die Würde muss man dann, kann man wegwerfen. Und es gibt nicht staatliche Hilfen, die versuchen, das ein bisschen auszugleichen. Und es geht leider heutzutage auch nicht mehr anders. Im Studio habe ich hier Beatrice und Arnold, die ich über Twitter kennengelernt habe, die sich mit diesem Thema beschäftigen, mit diesem Hashtag beschäftigen. Und ich frage mal die Beatrice zuerst, warum bist du dabei?
Ja, ich habe eben schon die Stiftung One Worry Less Foundation erwähnt. Da folge ich schon seit Jahren. Da war das noch einfach nur Sorge weniger, ein relativ kleiner Account mit vielleicht 1000 Followern. Jetzt sind sie sehr viel größer. Die haben sich schnell eingeschaltet bei diesem Hashtag. Ich habe schon immer geholfen seitdem, durch Geschenke, auch mal durch größere Geldspenden, weil mir das immer furchtbar leid tut, wenn jemand sein Schicksal erzählt und ich fühle dann einfach mit und denke, dem Menschen muss doch geholfen werden. Allen kann man nicht helfen, aber wenigstens die Möglichkeiten, die man hat, die kann man ja geben. Und jetzt habe ich dann angefangen, bei diesem Hashtag mitzulesen, wo Menschen ihre Schicksale erzählen, ihre Lebensgeschichten, sich wirklich trauen und ihre Scham überwinden und sich praktisch nackig machen vor der Welt, teilweise sogar mit Fotos von sich selber. Und erstens mal das Entsetzen darüber, also manche Menschen, mein Gott, die haben wirklich furchtbar schwierig das gehabt in ihrem Leben. Aber ein Fokus, der mir aufgefallen ist, der liegt darauf, die Repressalien, denen diese Menschen unterworfen sind, wenn sie im Jobcenter sind, wenn sie abhängig sind, wie, es wird immer wieder beschrieben, ja, bei Anträgen, es wird immer wieder die Unterlagen gefordert. Ich habe es Ihnen doch schon zweimal geschickt per Einschreiben, Rückschein. Oder Anträge werden erstmal abgelehnt. Und ja, jeder Mensch hat so eine Achillesferse, du kannst über vieles hinwegsehen und irgendwo bist du an einem Punkt, wo du sagst, das kann ich einfach nicht übersehen. Und das ist eine Sache, diese Ungerechtigkeit, die dahinter steckt, die mich furchtbar empört. Und auf der anderen Seite, wenn man dann die Reaktionen liest, das reicht von, das wusste ich ja gar nicht, das ist ja furchtbar, wie kann man dir helfen, bis auf, ihr seid alle faul und wer will, der kann ja. Dieser Hass und diese Hetze, die leider mittlerweile üblich sind in Social Media, mir ist es einfach wichtig, das war ein einzelner Hashtag, um zu zeigen, wir sind nicht alle so, wir sind nicht alle wie dieses Bild, was in den Medien dargestellt wird von einem, ich sag jetzt mal, bildungsfernen, faulen Taugenichts, der wirklich so, ja, passt so, wie der Staat mir das zahlt. Mag's geben, schließe ich nicht aus. Aber der große Anteil der Menschen, die jetzt unter Armutsbetroffen fallen, die haben keine andere Wahl. Und es muss einfach unterstützt werden, dass in der Gesellschaft das klargestellt wird. Und es geht nicht mehr nur einfach drum zu sagen, wir sind viele, wir sind keine Zahlen. Da gibt's Menschen mit furchtbaren Schicksalen, sondern mittlerweile haben wir einen offenen Brief formuliert. Ich habe das mit unterschrieben als einer der ersten 200 an den Bundeskanzler und an andere Regierungspolitiker. Wir sind über das Ziel hinaus, einfach das Bild richtig zu stellen, sondern wir stellen mittlerweile auch politische Forderungen. Und einer alleine kann nichts bewirken, aber wenn wir ganz viele sind, vielleicht können wir es tatsächlich schaffen, irgendwas zum Besseren zu ändern. Und darum, ja, mache ich einfach mit. Es ist mir ein Anliegen.
Arnold, was bewegt dich?
Was bewegt mich? Also ich bin armutsbetroffen, ist jetzt der aktuelle Hashtag, aber tatsächlich, da war ich 18, 19 Jahre alt, haben mich hungernde Kinder in Äthiopien interessiert. Das war damals vor 30, 40 Jahren Mordsthema und insofern, ich stamme ursprünglich aus einem reichen Haushalt, muss ich ehrlich zugeben. Um dann mit Insolvenz und sonstiges, der Reichtum kann auch wieder verschwinden und irgendwann war ich dann auch selber arm. Bin dann in Hartz IV drin gewesen, bin wieder aus Hartz IV rausgekommen. Das heißt, dass meine Bandbreite ist sozusagen aus einem reichen Haushalt stammend, dann schließlich selbst armutsbetroffen zu sein, weil kein Vermögen, kein gar nichts mehr da ist. Um dann auch den Unterschied zu erleben, als ich Arbeitslosenhilfe bekam, wurde das System umgestellt. Das Verrückte dabei ist, ich habe sogar damals für den gesamte Bedarfsgemeinschaft 100 Euro mehr als die Arbeitslosenhilfe erhalten, weil die Kosten der Unterkunft und Heizung halt in München recht hoch sind. Aber obwohl die Bedarfsgemeinschaft insgesamt mehr Geld, also 100 Euro ist nicht viel mehr Geld, mehr zur Verfügung hatte, hat sich das ziemlich schnell relativiert, als meine Frau wieder einen Job gefunden hat. Wir sind sozusagen immer so in diesem Pendel zwischen mal Bedarfsgemeinschaft drin, mal nicht. Aber die Arbeitslosenhilfe war halt wirtschaftlich selbstständig. Das heißt, ich hätte mir überlegen können, umzuziehen. Das hat sich aber mit Hartz IV im Prinzip erledigt, weil ich bekomme sozusagen nur das jeweils mittelgebunden und das war so der Unterschied. Und ja, ich bin armutsbetroffen, die Armut ist halt irrsinnig divers. Ich kenne irrsinnig viele Leute, quasi vom Bettler, Richard Brox hat das ja schon mal sehr deutlich gemacht, dass ein Obdachloser keinen Anspruch auf Wohnung hat. Er muss betteln quasi drum.
Ja, das ist genau so, wie du sagst. Und ich habe dazu den Peter getroffen bei der SmartMob oder Smart Picture, Smart Flash Aktion am 25.06. in München. Jemand, der sich sehr intensiv bei diesem Thema engagiert. Und ich habe ihn gebeten, mir zu erzählen, was ihm in seinem Leben passiert ist und warum er eigentlich da ist, wo er jetzt steht. Das Erstaunliche für mich war, dass er mit mir nur reden konnte, weil er von der Aktion Freiheitsfonds, freiheitsfonds.de, herausgekauft wurde. Bis heute wurden von dieser Organisation freiheitsfonds.de, ist vielleicht manchen auch bekannt, könnt ihr auch gut gerne googeln mal, 450 Personen freigekauft und Das sind Menschen, die zum Beispiel wegen Schwarzfahren, wegen mehrfachem Schwarzfahren, dann eingeknastet werden ganz zum Schluss und der Gesellschaft viel Geld kosten. Also 4,5 Millionen sind nur dadurch gespart worden, dass man diese 450 Personen herausgekauft hat. Hintergrund: Fahren ohne Fahrschein ist in Deutschland eine Straftat. Tausende Menschen landen jedes Jahr im Gefängnis, weil sie sich kein Ticket für den öffentlichen Nahverkehr leisten können. Bis zu einem Jahr sitzen diese Leute in Haft. Die Betroffenen sind überwiegend arbeitslos, 87% sind arbeitslos, ohne festen Wohnsitz, das sind 15% und suizidgefährdet, weitere 15%. Aber hören wir mal, was der Peter erzählt hat.
Vor ungefähr 17 Jahren bin ich krank geworden, Niereninsuffizienz. Das heißt, meine Nieren haben aufgehört zu arbeiten, bin in schwere Depressionen gestürzt, habe dadurch Job und Wohnung verloren, habe eine ganze Zeit lang obdachlos gelebt. Dann habe ich das Problem gehabt, dass ich mir nicht immer mehr die Dialysefahrten mehr leisten habe können, weil die Krankenkasse auch keine Dialysefahrten zahlt, wenn man keinen festen Wohnsitz hat. Das Ergebnis war, dass ich halt sehr oft schwarz gefahren bin und auch erwischt worden bin. Ich habe 4 einzelne Haftstrafen gehabt, insgesamt 3,5 Jahre ungefähr. Also alles nur wegen Schwarzfahren. Und mein Leben ist dadurch zum Teil auch sehr viel schwieriger geworden.
Wie hast du denn zurückgefunden? Wie bist du denn aus der Situation überhaupt herausgekommen?
Naja, so richtig herausgekommen bin ich ja noch gar nicht. Ich lebe jetzt momentan immer noch in einer sehr schwierigen Situation. Es droht mir wieder Wohnungslosigkeit, weil ich jetzt momentan, ich bin ein Betrüger aufgesessen, bin dadurch in ein Messi-Haus reingekommen. Und dann ist halt auch noch so, ich habe ja auch noch die ganzen Verfahrenskosten zu tragen. Das ist ein fünfstelliger Betrag. Ich muss für jede Schwarzfahrt die mindestens 60 Euro noch bezahlen. Also das ist nicht so, dass das mit der Haftstrafe dann abgegolten ist, sondern das kommt obendrauf noch.
Was sind jetzt so deine nächsten Schritte? Was ist dein Plan? Wie lebst du jetzt weiter?
Ja, momentan schaue ich, dass ich überhaupt so über die Runden komme. Durch diese Ich bin armutsbetroffen Bewegung habe ich jetzt den Vorteil, dass es doch ein paar sehr nette Menschen gibt, die mich jetzt immer wieder mal unterstützt haben. Weil sonst wüsste ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht, wie ich bis zu meiner nächsten Rente überhaupt überleben soll.
Heute, was versprichst du dir, hier zu sein?
Naja, das ist ja jetzt diese G7-Demo und da ist ja auch ein Thema Armut. Und ich denke halt mal, je mehr Leute da sind, desto sichtbarer wird das Thema hoffentlich. Weil es ist ja so, viele Menschen rechnen gar nicht damit, dass sie mal in so eine schlechte Situation geraten. Die sind halt jetzt in einem normalen Alltag drin, in einem Lebenstrott. Und keiner denkt, dass sich das jemals ändert. Aber das kann halt sehr leicht passieren. Als ich damals krank geworden bin, habe ich mir das vorher auch nicht vorstellen können, dass mir das jemals passiert. Ja, ich war ja auch einigermaßen abgesichert und plötzlich macht's zack und dann stürzt alles zusammen und unser schöner Rechtsstaat, unser schönes Sozialsystem ist halt nicht so schön. Das mag für manche Fälle mag das ausreichend sein, aber das deckt nicht ansatzweise die Bandbreite ab an Schicksalen, die einen so treffen können. Und das geht ja schon los, dass eben Hartz IV ja schon viel zu wenig ist. Und dann geht es ja auch noch weiter, dass ich bekomme eine Rente, die ist geringfügig über den Hartz IV-Satz. Das heißt, dass ich dann zum Beispiel bei ergänzenden Sozialhilfen Schwierigkeiten habe, weil die Rente eben, wenn auch nur geringfügig über den Satz ist.
Als ich mit dem Peter gesprochen habe, da habe ich mir gedacht, habe ich ihn wirklich bewundert. Seit 17 Jahren Dialyse, um finanziell in dieser Situation jetzt nochmal wieder eine Verschlechterung. Was ist eure Meinung? Ist er da so ein krasser Einzelfall? Ist das gerade jemand, dem es wirklich ganz schlimm reinregnet? Oder habt ihr mehr solche Leute erlebt?
Es gibt mehr Fälle, die aber dann überhaupt nicht drüber reden oder sonst irgendwas. Bei Peter bewundere ich, dass er mit seiner Story an die Öffentlichkeit gegangen ist. Denn es gibt viele Obdachlose, die aus Armut oder Krankheit oder sonst irgendetwas irgendwelche Probleme bekommen. Die Storys sind sehr, sehr unterschiedlich und man muss da auch aufpassen. Aber es ist tatsächlich so, Peter ist sicherlich kein totaler Einzelfall. Ihn hat es halt mit dem Schwarzfahren in eine Verschuldung getrieben, was sowieso ein Unding ist.
Auch auf Twitter, man liest viele ähnliche Geschichten. Oft ist es zurückzuführen auf Gewalt seit frühester Kindheit oder in der Ehe, dass Menschen dann in Depressionen verfallen, krank werden und einfach nicht mehr arbeiten können. Und da kommen oft so viele unglückliche Umstände zusammen. Und beim Peter, ich weiß, der wohnt jetzt wieder zwangsweise, er wohnt in einem Messi-Haus und er muss unbedingt da raus, weil das ist seiner Gesundheit nun wirklich nicht zuträglich. Aber er ist echt ein Paradebeispiel dafür, wie viel Pech ein Mensch haben kann. Aber er ist bei weitem kein Einzelfall.
Beatrice, wo du gerade Twitter erwähnst, ja. Wir haben ja vorher gesprochen, es gibt auf Twitter ja nicht nur Zustimmung, Verständnis und herzensgute Leute, die Geld schicken. Es gibt auch ganz andere Erfahrungen. Berichte mal davon.
Ja, das gibt leider immer welche, die hetzen dagegen und andere machen sich lustig. Das ist einfach dieses Bild, was vermittelt wird. Du kriegst als Antwort, so dick wie du bist, kann das so schlimm nicht sein. Ne? Du wirst dir das Essen schon noch leisten können. Oder wie, ja, geh halt arbeiten. Wer will, findet auch Arbeit. Wenn du schaust auf dieses Tortendiagramm, es sind insgesamt 5,5% Erwerbslose tatsächlich, die zu den Armutsbetroffenen gehören. Insgesamt sind aber auch 26,8% Erwerbstätige dabei. Das sind alle Leute, die arbeiten, aber mit dem Einkommen nicht auskommen und aufstocken müssen. Und die sind nicht faul, die arbeiten. Oder auch jemand, der 24/7 ein pflegender Angehöriger ist, weil jemand versorgt werden muss. Du kannst dem doch nicht vorwerfen, du bist faul oder gib den halt ab irgendwo in Pflege, dann kannst du ja nebenbei noch arbeiten. Menschen sind manchmal einfach kaputt. Und uns geht das wirklich darum, dieses Bild gerade zu rücken. Das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht, was vermittelt wird, wenn man da auf RTL 2, ich weiß nicht, wie es heißt, Harz, aber herzlich oder irgendwie so, das ist nach Drehbuch gedreht. Leute, macht euch das klar. Die lesen vorher, was sie sagen sollen.
Das ist Scripted Reality und nicht Realität, sondern das ist geskriptet und nach Drehbuch und sonst irgendetwas gemacht, nach den Vorstellungen manch einer, ich sag's mal ganz böse, Wohlstandsjournalismus, wie der Journalist sich den Armen vorstellt. Das hat neulich auch auf Ich bin armutsbetroffen gab es so einen Hashtag von zwei Journalisten, die eben darauf hingewiesen haben, dass auch der Journalismus überwiegend aus dem Wohlstandsklientel sich rekrutiert, weil du dir das als Armutsbetroffener auch gar nicht leisten kannst, die unbezahlten Praktika, um dort überhaupt den Einstieg zu finden. Und damit ist auch hier die Berichterstattung leider Gottes nicht so, sie ist vorurteilsbelastet. Wir haben halt diese Spaltung in der Gesellschaft, dass wir eine Hälfte Reiche haben. Die sind nicht alle wirklich reich. Der Durchschnitt der Medien ist bei 35.000. Also ab 35.000 Euro Vermögen gehörst du sozusagen zu den oberen 50% bereits.
Wie geht das jetzt weiter? Wie geht es mit dem Hashtag weiter und wie geht es mit der Bewegung weiter? Was ist eure Einschätzung? Das ist so mal die Frage 1. Und die Frage 2 ist, wie kann man denn da unterstützen? Aber vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was ist euer Eindruck? Wächst das jetzt weiterhin? Läuft das gut? In welche Richtung bewegt sich das? Was erlebt ihr da?
Das wächst. Also gerade in den letzten Tagen haben wir gemerkt, bei dem offenen Brief, der unterschrieben werden kann, dass das immer mehr Unterschriften werden. Es ist tatsächlich so, dass es immer mehr Menschen gibt, die unterstützen. Es gibt klar die Negativreaktionen, die irgendeine Wishlist leer kaufen und dann gar nichts schicken, das alles wieder stornieren, solche Sachen. Aber ich glaube, das wird was. Wir brauchen unbedingt Unterstützung, erstens mal bei den Unterschriften für diesen Brief. Dann brauchen wir selbstverständlich auch Spenden. Nur auf Dauer kann eine einzelne Stiftung einfach diese Differenz nicht ausgleichen. Durch die Inflation, die Menschen sind immer früher im Monat abhängig davon, dass sie irgendwelche Lebensmittelgutscheine bekommen. Und da muss sich irgendwas ändern. Wir brauchen mehr Menschen von außen, die sich einfach bereit erklären, ja, da müssen wir was tun, müssen wir unterstützen, denn das muss jedem Einzelnen klar sein. Er ist selber nur einen Schritt davon entfernt, in diese Situation zu geraten. Krankheit, Unfall, Jobverlust und sofort bist du unter der Armutsgrenze. Und ja, wenn wir wieder einen solchen Fototermin haben, auch vor allen Dingen hier in München, wir würden uns sehr freuen, wenn noch Menschen dazukommen und uns unterstützen. gerne einfach ein Plakat mit in die Kamera halten. Wir können Bilder verpixeln, ihr könnt es euch auch vors Gesicht halten. Sprecht uns einfach drauf an. Wir sind alle total nett und wir freuen uns über jede Unterstützung, die wir haben.
Ja, das kann ich so unterschreiben, dass wir jede Unterstützung diesbezüglich brauchen. Ich bin armutsbetroffen, auch durchaus die Solidarität zeigen. Es müssen nicht nur die Armen da, sondern die Solidarität. Das hilft nämlich auch viel, dass die gesellschaftliche Unterstützung für die Armut raus aus der Armut erfolgen muss. Und das ganz Schlimme ist, dass die Politik für meine Begriffe viel zu wenig reagiert. Wir geben 3 Milliarden Euro für einen Tankrabatt aus, aber 3 Milliarden Soforthilfe für die Armen sind nicht drin. Da fragt man sich doch schon, was ist dem Staat wichtig? Denn billiger tanken für jemanden, der ein SUV fährt, schön und gut. Aber was ist mit demjenigen, der nichts zu essen hat oder der keine Wohnung hat oder sonst irgendwas? Ist das nicht wichtiger als billiger tanken? Sorry, Leute.
Ja, aber da stellt sich schon die Frage, warum sind Bevölkerungsgruppen so unterschiedlich repräsentiert? Warum wird ihnen so unterschiedlich geholfen? Warum regt man sich über die Urlaubsreisenden, denen die Kofferträger und Sicherheitsbeamten am Flughafen fehlen? Da wird jetzt tatsächlich was gemacht. Da öffnet man dann gerne irgendwie Beschränkungen, um ausländische Arbeitnehmer reinzuholen. Ist doch egal, dass die Fluggesellschaften zwar die Gelder eingestrichen haben und Leute freigesetzt haben. Hätten sie auch anders machen können, hätten sie auch wieder Kurzarbeit halten können, haben sie aber nicht. Das regt offensichtlich die Urlauber auf. Wenn ich auf der anderen Seite aber sehe, dass da jemand, ein Kind 3 Euro Essensgeld pro Tag hat oder kein Geld für Nachhilfe, das heißt, die Karriere in Anführungsstrichen in unserem Staat kann gar nicht anfangen, weil die Bildungsnachteile von Kindesbeinen an so groß sind. Was sagt ihr, woran liegt denn das? Warum läuft es denn so ungleichgewichtig bei uns?
Ich glaube, das hat 2 Gründe. Das hat zum einen mal, ist es ganz klar, eine finanzielle Ursache. Arme Menschen kosten Geld, die bringen nichts, ist logisch. Mir sind die lieber, die noch zum Bruttosozialprodukt ordentlich beitragen.
Das stimmt ja nicht, dass arme Menschen nichts bringen. Sorry, vielmals arme Menschen
Entschuldige,
sind die Leistungsträger.
Du musst das in Anführungszeichen sehen. Und dann denke ich, dass auch zum großen Teil damit zusammenhängt, dass man nicht auf Dauer dieses Bild vor Augen haben will. Dass man lieber das Schöne sieht. Und Armutsbetroffene, das ist nicht schön. Und dazu kommt noch, ja, ich könnte ja irgendwann selber in die Situation, ich will mich damit jetzt nicht beschäftigen. Nein, ich will jetzt nur was Schönes, was Positives sehen. Das war sowieso mit Corona und Krieg und alles, das ist jetzt doof. Man kann es ja nicht ständig über Armut berichten. Lass uns mal was Neues bringen, dann haben wir wieder mehr Leser.
Wenn ihr noch einen Wunsch habt, jetzt zum Abschluss der Sendung. Wenn ihr sagt, wenn ich was machen könnte, das würde passieren.
Wenn ich was machen könnte, dann gäbe es jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen in sozusagen bei der relativen Armutsgrenze sind wir bei 1084. Was hast du am Anfang der Sendung gesagt? Dass wir dann eben tatsächlich ein bedingungsloses Grundeinkommen in Höhe von 1084 Euro pro Person haben. Dann haben wir nämlich ein relatives Armutsproblem sofort beseitigt.
Beatrice.
Ja, also mir ging eben spontan was anderes durch den Kopf, aber da kann man eine andere Sendung mitfüllen. Ich stimme dem Arnold dahingehend zu, ja, bedingungsloses Grundeinkommen. Und bis wir das haben, wäre mein Wunsch, dass wir diese furchtbare Bürokratie einfach entzerren, dass das alles einfacher gemacht wird, dass die Menschen mit Würde behandelt werden, wenn sie ins Jobcenter gehen, nicht so von oben herab, dass man jemanden erreicht, wenn man anruft, dass man nicht an der Zentrale ins Leere durchgestellt wird, dass Anträge zügig bearbeitet werden. Diese ganzen Dinge, also das wäre mir ein Anliegen.
Das war die Sendung zum Thema Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Was steckt dahinter? Verantwortlich für die Sendung ist Maike Große-Hering, der sich für ihre Aufmerksamkeit bedankt. Ebenfalls bedanke ich mich herzlich bei meinen Interviewpartnerinnen Beatrice Arnold und Peter und bei unserem Sendetechniker Felix, der uns wie immer bestens unterstützt hat mit Professionalität und Geduld. Alle Links und Hinweise zu dieser Sendung finden Sie natürlich wie immer auf der Redaktionsseite auf Kante genäht im Internet bei lora924.de. Sie können gerne Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jede Anregung. Wie immer spiele ich in dieser Sendung GEMA-freie Musik, die unter Creative Commons lizenziert ist. Gerade hören Sie Hirondelle vom Popov, BYSA 3.0. Ganz zu Anfang hörten Sie Wellman, The Remix in Latino Blues, CC Attribution 3.0. Dazwischen Admiral Bob 77 Warm Vacuum Tube, Creative Commons Attribute 3.0.